Und ihr habt wieder eingeschaltet zum ABS-Magazin oder seid einfach schon mit dabei bei Radio X. Ich bin Sophia vom ABS-Magazin und heute wird es gehen um Studium und Abschlussarbeit. Ich bin erst kürzlich mit meiner Abschlussarbeit fertig geworden und deswegen hat mich dieses Thema nochmal besonders interessiert, wie andere damit klargekommen sind, weil es für mich schon eine sehr abgedrehte Phase war. Und ja, ich werde mich bei dieser Sendung ein bisschen zurückziehen. Ihr werdet nicht viel von mir hören, aber ich lasse die Expertinnen sprechen. Und das sind natürlich die Akademikerinnen selbst. Ihr werdet mich immer dann hören, wenn ich kurze Passagen aus einem Buch vorlese, und zwar aus dem Buch Uniangst und Unibluff von Wolf Wagner aus dem Rotbuch Verlag und aus dem Jahre 1980. Es gibt darüber eine empirische Untersuchung aus Konstanz. In einer repräsentativen Umfrage wurde das Bild ermittelt, dass sich die Bevölkerung vom Akademiker macht und dann mit dem verglichen, was die von sich selbst denken. 4/5 der Bevölkerung haben ganz besondere Vorstellungen über die Eigenschaften und Fähigkeiten von Leuten mit Universitätsabschluss. Bildungsstandard, Allgemeinbildung zu 64%, Denkvermögen, Problemlösung, Urteilsfähigkeit zu 59%, Ausdrucksvermögen,
Hochdeutsch,
Oh mein Gott,
Formulierungsgabe zu 54%. Als weitere Eigenschaften wurden genannt Verantwortungsbewusstsein, bestimmte soziale Fähigkeiten wie Menschenkenntnis, Kontaktfähigkeit und die Fähigkeit, Menschen zu führen, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, dazu auch ein gewisser Stil im Benehmen und Umgangsformen, alle etwa 40%. Aufgrund solcher Qualifikationen wird dem Akademiker der Status einer Führungsfigur zugewiesen. Diese Zuweisung ist jedoch nicht gekoppelt mit einer ebenso ausgeprägten Erwartung, nach der Akademiker ihr Handeln stärker als andere am Allgemeinwohl orientieren würden, nur ca. 20%. Diese scharfe Zuspitzung im Bild des typischen Akademikers auf elitäres Führungsverhalten, das sich um gesamtgesellschaftliche Belange kaum schert, wird noch deutlicher, wenn die Eigenschaften betrachtet werden, die nicht in das allgemeine Bild vom Akademiker eingehen. Es sind dies vor allem praktische Momente, die zuweilen als Arbeitstugenden bezeichnet werden, wie etwa Arbeitsmotivation und Einsatzbereitschaft, Pflichtbewusstsein und Ehrlichkeit. Schließlich als Einzelelemente bemerkenswert fehlt auch Kreativität und Fantasie. Die ganzen nützlichen Eigenschaften von Wissenschaft fallen heraus. Sie sind im Herrschaftshabitus der bundesrepublikanischen Akademiker offensichtlich nicht zu entdecken. Die Bevölkerung hat also aus eigener bitterer Erfahrung gelernt, zwischen Akademikern und Wissenschaftlern zu unterscheiden. Anders ist das Ergebnis dieser Repräsentativbefragung bei der wohlbekannten übertriebenen Wissenschaftsgläubigkeit in Deutschland kaum erklärbar.
Meine Abschlussarbeit habe ich vor 2 Jahren geschrieben. Ein Magister Religionsphilosophie und ich glaube, ich habe so ein halbes Jahr dran gesessen. Einmal verlängert, aber sonst normal. Ach, ich glaube, stimmt gar nicht. Es war, glaube ich, nur 3-4 Monate. Das ist länger in Erinnerung als 2 Jahre, glaube ich. Es hat sich schon sehr lange angefühlt.
Das ist vielleicht auch die Frage, wann man anfängt zu zählen.
Ja.
Wann man angefangen hat. Ja. Und wann man
gab viel Vorarbeit. Wobei ich mir währenddessen gedacht habe, hätten auch mir viel mehr sein müssen. Mhm. Viel mehr noch das Thema finden, eingrenzen. Das war alles noch recht los. Ich habe ein Auslandssemester gemacht bei jemand, der sich mit dem Thema auskannte. Und habe gedacht, durch seine Anwesenheit allein würde ich schon mehr wissen. Im Endeffekt hat das eigentlich gar nicht so viel gebracht. Aber es war trotzdem schön. Aber für die Abschlussarbeit hat es eigentlich nichts gebracht. Und ich habe über spezielle Aspekte in einem Buch gelesen. Ich habe halt das Buch immer wieder gelesen. Das war so ein bisschen die Vorarbeit.
Ich bin in einer toten Phase meines Studiums. Im Masterstudium, in dem ich eigentlich jetzt alle Scheine habe und seit, ich weiß nicht, wie vielen Semestern die Thesis hätte schreiben sollen, müssen. Genau. Und jetzt gerade eigentlich alles mache, nur nicht die Thesis schreibe. Es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, der schwerwiegendste Grund ist, dass, also, oder für mich der schwerwiegendste Grund ist, dass ich nicht weiß, was danach ist und ich auch nicht weiß, direkt, was mir der Abschluss bringen wird, wenn ich ihn habe, weil ja, es gibt ja keinen zugeschnittenen Beruf auf diesen Studiengang. Deswegen kann ich jetzt schon arbeiten und Geld verdienen ohne Abschluss und ich weiß halt nicht, wie sich das verändern soll oder wird, wenn ich den Abschluss habe.
Schreiben ist ja immer ein bisschen irreführend in der Hinsicht, weil das der kleinste Anteil eigentlich ist. Beschäftigt oder angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe ich vor 2 Jahren und richtig geschrieben habe ich sie jetzt im Sommer und habe sie vor 1 Monat erst abgegeben, ist also noch komplett frisch.
Ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben also der allererste Kontakt mit meiner Betreuerin war im Dezember 2016 und dann habe ich angefangen im April 2017 mit der Recherche, hab dann bis Juli ein Konzept gehabt, hab dann Pause gemacht und hab dann so richtig angefangen zu schreiben im Januar 2018 und bin fertig geworden im Juni 2018.
Ja, das wird noch ein bisschen dauern. In dem Studium bin ich ja jetzt erst so im ersten Drittel, also habe so die Propedeutika hinter mir und die Abschlussarbeit ist noch in der Ferne. Weil jetzt kommen erstmal die spannenden Vorlesungen und Seminare, das heißt, der Fokus ist ganz klar jetzt erstmal auf die nächsten 1-2 Semester, was da passiert. Und die Abschlussarbeit, die ist noch ein bisschen nebulös in der Ferne.
Ich werde meine Masterarbeit im Bereich der Sprechwissenschaft im April 2019 anmelden und hoffentlich schon etwas vorher anfangen zu schreiben.
Warum hast du studiert? Kommt drauf an, wann du mich fragst. Also, wenn du mich jetzt fragst, dann habe ich studiert, weil das die einzige Möglichkeit ist, damit ich das machen kann, was ich machen will. Das Studium hat mir an sich nie viel Spaß gemacht. Ich habe da immer sehr viel drüber gemault und es war immer ein Kampf. Und ich habe aber, also irgendwann kam halt der Punkt, ich habe auch überlegt, ob ich abbreche mal, aber irgendwann kam der Punkt, wo ich dachte, nee, komm, naja, du musst dich halt entscheiden, so entweder du machst es halt oder nicht so. Und dann habe ich mich dafür entschieden und irgendwie, ja, irgendwie hat das den Leidensdruck oder die Toleranz zum Leiden, glaube ich, noch ein bisschen erhöht, ich weiß, wofür ich es mache. Und auch, dass man es schaffen kann, dass ich halt den Bachelorstudiengang beendet habe und jetzt einen Masterplatz bekommen habe, was bislang auf der Kippe stand, dass man es schaffen kann, das hat mir auch irgendwie ein gutes Gefühl gegeben und so. Dass ich dachte, okay, wenn ich halt Bock drauf habe, kann ich es halt auch machen.
Ich? Ja. Das habe ich mich auch schon häufiger gefragt. Eigentlich liegt es mir, analytisch zu arbeiten. Und ich dachte am Anfang vom Studium, nach der Schulzeit, dass das irgendwie was ganz Tolles ist und man kann selbstständig arbeiten. Man kann sich seine Inhalte so weitestgehend selbst aussuchen und das ist ja sehr freiwillig. Dem war aber nicht so.
Die Uniangst, erste Ursache, die Institution. In den meisten Fächern gibt es Studienpläne, die festlegen, wie viele Scheine gemacht und welche Veranstaltungen besucht werden müssen. Und doch ist es durchaus unsicher, ob die dort erworbenen Kenntnisse dann auch für die Prüfung ausreichen. Was die Institution wirklich fordert, ist meist trotz aller Studienpläne ungewiss. Die Prüfungsanforderungen sind Kataloge, die dir ganze Berge von Wissen abfordern. Unterhältst du dich aber einmal mit Leuten, die die Prüfung schon hinter sich haben, dann findest du bald heraus, dass sie nie so praktiziert wird, wie sie auf dem Papier festgelegt ist. In den meisten Fächern ist es auch völlig unklar, was eigentlich für eine spätere Berufstätigkeit in dem Bereich des Fachs an Anforderungen erfüllt werden soll, um den Aufgaben gewachsen zu sein, vor die du dann gestellt bist. Die Institution Universität macht also normalerweise überhaupt nicht klar, was du über die formalen Minimalanforderungen hinaus leisten musst, um in ihr bestehen zu können.
Liegt vielleicht auch an der speziellen Ausrichtung von unserem Studiengang damals. Genau, Linguistik ist dann nicht wirklich geisteswissenschaftlich, sondern sehr analytisch, naturwissenschaftlich teilweise sogar. Ja, und ich dachte, das wäre so eine schöne Herausforderung und ich wäre im Nachhinein schlauer als vorher. Bei mir vielleicht speziell auch im Fach. Und dann aber auch, wie sich das Studium verändert hat, weil zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, gab es noch die alten Abschlüsse und dann wurde alles modularisiert und dann hat sich der komplette Studienverlauf auch verändert und das spielte dann auch eine große Rolle. Also unser Studiengang war damals ja schon so ausgerichtet, dass wir im Grunde einen kompletten Stundenplan vorgelegt bekommen haben und die damals auch mit uns angefangen hatten, in anderen Studiengängen, die konnten sich das noch weitestgehend selbst aussuchen. Und hatten auch viel weniger Scheine, die sie machen mussten. Ja, also vielleicht zunächst bei uns speziell am Studiengang und dann aber auch an der Veränderung, wie das Studium aufgebaut war.
Ja, eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir auch schon 100-mal gestellt habe. Und um ehrlich zu sein, war damals die Zeit zwischen dem Abi und dem Studium enorm kurz. Und aus dem Gefühl der Torschlusspanik heraus habe ich mich einfach auf Teufel komm raus beworben für ein Studium, weil es damals einfach noch ein höheres Ansehen hatte, glaube ich. Weil alle meine Freunde sich auch beworben haben und das halt Dauerbrenner war im Freundeskreis. Und ja, weil man sich natürlich schon auch mehr Geld erhofft hat im späteren Berufsleben. Also ja, soziale Anerkennung, vielleicht auch das Interesse natürlich am Fach, sich damit irgendwie noch besonders auseinanderzusetzen. Aber um ehrlich zu sein, habe ich mir unter dem Studium damals noch was anderes vorgestellt. Und zwar nicht nur dieses wissenschaftliche Arbeiten lernen, sondern ich dachte damals aus meiner naiven Perspektive heraus, dass man sehr viel Eigenes machen kann. Also eigene Projekte, eigene Experimente, ja, und dass man nicht nur das lernt oder lesen muss, was andere schon hunderte Male gemacht haben, sondern ich dachte, man wäre ein bisschen freier in seinem Handeln.
Die Institution kümmert sich aber auch nicht um die Erwartungen der Studierenden. In einer Umfrage wurden diese gefragt, was sie sich vom Studium erhofft hatten und ob sich diese Hoffnungen erfüllt hatten. Die drei hauptsächlichen Erwartungen waren die Hoffnung, auf einen interessanten Beruf vorbereitet zu werden, diejenige, durch das Studium die persönlichen Fähigkeiten weiterentwickeln zu können und die Hoffnung auf eine praxisbezogene theoretische Ausbildung. Alle drei Erwartungen sind nach den Angaben der Befragten bitter enttäuscht worden.
Also nach der Schule habe ich tatsächlich auch überlegt, eine Ausbildung zu machen und war so unentschlossen und habe tatsächlich einfach ganz viel Zeit verstreichen lassen, sodass dann letztendlich nur noch die Option da war, zu studieren und mich an der Uni einzuschreiben. Und so bin ich ein bisschen zu meinem Studium gekommen. Habe auch tatsächlich bei der Auswahl, ich habe mich auch für ziemlich viel beworben, für sehr viele unterschiedliche Fächer und habe tatsächlich mehr oder weniger die erste Zusage, die ich von der Uni bekommen habe, habe ich dann noch wahrgenommen und so bin ich zu meinem Fach gekommen. Hat sich nachher herausgestellt, dass es mir total viel Spaß macht und ich dort richtig bin, aber vielleicht wäre es mir auch mit was anderem so gegangen.
Ja, gute Frage. Die Antwort ist ganz klar, wegen des Erkenntnisgewinns. Naja, viele Kommilitonen, mit denen ich mich unterhalte, sagen, die studieren jetzt hier, weil sie da mehr Geld verdienen wollen und sich bessere Berufschancen versprechen. Ja, das kann man machen, das ist bestimmt ein wichtiger Grund. Aber für mich selbst kann ich sagen, ich will natürlich die Dinge, die mich interessieren, auch weiter ergründen und will mich da schlauer machen, ich will mich da auskennen. Und deswegen studiere ich in erster Linie ein Fach, das mich interessiert, wo ich mich auskenne, wo ich gut drin bin. Und weniger ein Fach, das verspricht jetzt hohe Gehaltszahlungen zu bekommen.
Ein wichtiger Teil im Gebrauchswert des Studiums kann auch sein, Erfahrungen zu machen, wie sie zum Beispiel Möller in einem Aufsatz mit dem Titel »Widersprüche überleben« sehr sinnlich beschreibt. In Akten der Verweigerung, in der Erfahrung, einmal den Mut zum Aufmucken gehabt zu haben, in Erfahrungen unerwarteter Solidarität, in Erfahrungen von Zorn und Abscheu, die einem den eigenen Willen zum Widerstand gewiss machen, in Erfahrung befreiter Körperlichkeit, von Zärtlichkeit, die Besitzdenken ausschließt, auch und nicht zuletzt die Erfahrung glückenden Denkens. Die Erfahrung, einmal wirklich für sich selbst ein Stück Schleier zerrissen zu haben, ist als sinnliche Erfahrung des Denkenden nicht dauerhaft, kann es nicht sein. Aber Aber sie allein erhält die Lust am Denken oder doch die Hoffnung auf diese Lust. In den Diskussionen über den Sinn des Studiums, die du in deiner Gruppe führst, genügen solche sinnlichen Erfahrungen nicht zur Beschreibung dessen, was mit dem Studium erreicht werden soll. Trotzdem setzt das Zitat an der richtigen Stelle an, wie ich meine, nämlich an der eigenen Person, den eigenen Erfahrungen und den Bedürfnissen. Das Studium und das, was du dabei tust, muss etwas mit dir zu tun haben, muss Probleme lösen, die deine eigenen sind, wenn es dir etwas nützen soll. Es ist deshalb für eine Gegenwehr entscheidend, dass ihr in der Gruppe eure Lebensgeschichte bearbeitet, sie euch gegenseitig unter dem Gesichtspunkt erfragt und erzählt, wie ihr dazu gekommen seid, euch durch die reformierte Oberstufe über das Abendgymnasium bis an die Uni durchgeschlagen habt und warum ihr dann gerade dieses Fach gewählt habt. Allein geht das auch, ist aber sehr viel schwieriger.
Meine Abschlussarbeit zu schreiben. Naja, ich wollte einfach das Studium fertig kriegen. Das war die Motivation. Inhaltlich fand ich es tatsächlich auch schön, so einen relativ großen Zeitraum zu haben, mit dem man sich mit einem spezifischen Thema auseinandersetzen kann. Es wäre jetzt nicht so gewesen, dass wenn ich die Fragestellung, die ich für mein Thema hatte, persönlich, sag ich mal, bedacht hätte, dass ich mich jetzt ein halbes Jahr lang hingesessen hätte und diese Arbeit gemacht hat. Also es war mir schon klar, dass es eine Form von Arbeit ist, die ich jetzt einfach machen muss, um fertig zu werden. Aber das fand ich jetzt auch nicht so schlimm.
Hattest du nicht den Druck danach so, was mache ich eigentlich danach? Also hattest du keine Angst vor dem Fertigwerden?
Angst vor dem Fertigwerden. Ein Stück weit schon, aber ich habe mich tatsächlich auch sehr an die Zeit in der Schule erinnert, als man dann langsam fertig wird mit dem Abi und dann auch diese gleiche Frage hat, was macht man eigentlich danach, und habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist die gleiche Situation, nur noch mal ein paar Jahre aufgeschoben. Und irgendwie hatte ich gemerkt, dass es damals auch ganz gut funktioniert hatte, dass ich das Studium angefangen hatte und mir das recht viel Freude gemacht hat. Und dann dachte ich, es wird schon irgendwas Gutes passieren. Das war echt, also in dieser Hinsicht bin ich eigentlich recht naiv und irgendwie baue immer drauf, dass schon irgendwas kommen wird.
Also meine Motivation war auch eine sehr persönliche. Also ich habe mich da auch mit einem Thema beschäftigt, das mich auch persönlich sehr beschäftigt. Und genau, was dadurch meine Biografie geprägt ist. Und genau, deswegen war auch die Abschlussarbeit ein großes Herzensprojekt und auch sehr bedeutsam aufgeladen. Also das war dann auch gleichzeitig Studiumsabschluss und die eine Arbeit sozusagen, die ich nicht nur mal so runtergeschrieben habe oder wo ich nachher dachte, okay, ja, hätte Fahrradkette, hätte ich anders machen können, hätte ich eine bessere Note gekriegt, sondern wo ich wirklich alles gegeben habe eigentlich, ja.
Meine Motivation, die Arbeit zu schreiben, war eigentlich definitiv, das Studium zu beenden, aber notgedrungen sozusagen auch die Möglichkeit, mich sozusagen inhaltlich mit etwas auseinanderzusetzen, auch tiefergehend, was ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte.
Meine Hauptmotivation liegt darin, die Aufgabe vor allem für mich selbst zu lösen, um auf etwas stolz zu sein und diesen Berg endlich zu bewältigen, damit Platz für Neues kommen kann.
Die Abschlussarbeit ist ja Bestandteil des Studiums, das heißt, man kommt ja nicht drum rum, das ist ja, muss man ja durch. Insofern ist das bestimmt eine Möglichkeit, da auch in einer anderen Form zeigen zu müssen, was man so kann. Das heißt, jetzt nicht nur in einem Seminar mal einen Vortrag halten oder mal eine Hausarbeit abgeben, sondern auch in einem größeren Umfang was zu machen. Also insofern, die Motivation, ja, das ist dieselbe Motivation, um auch das Studium durchzuführen. Das heißt, sich da durchzukämpfen und am Ende dann auch irgendwie was Geistreiches sagen zu können.
War es schwierig für dich, die Arbeit anzugehen? Ja, ich hatte da sehr, ich hatte da große, es war eine Ich habe einen Berg erklommen in vielen Etappen. Naja, also ja, ich hatte zwischenzeitlich, habe ich auch lange aufgehört, war lange echt komplett draußen und hatte auch, ich saß immer in dieser Box da in einer UB in Frankfurt, in Bockenheim und habe teilweise echt nur die weiße Wand angestarrt, so, es war teilweise sehr schwierig.
Es ist deswegen so schwer anzugehen, weil ich intrinsisch vielleicht doch noch nicht fertig werden möchte mit dem Abschnitt, der mich einfach sehr geprägt und sehr geformt hat. Und höchstwahrscheinlich ist es die Angst vor dem Unbekannten, die mich davon abhält und die es mir so unendlich schwer macht.
Also die ersten Überlegungen und Ideen sammeln für die Masterarbeit habe ich nicht als schwierig empfunden. Schwierig wurde es vor allem dann, wenn ich mitbekommen habe, wie viel Zeit und Energie und Aufwand andere in ihre Masterarbeiten gesteckt haben, weil es den Druck schon erhöht hat, auf jeden Fall auf mich, dass ich nicht irgendwie irgendwas abgebe, sondern dass es auch irgendwie was Gutes ist oder es gut wird. Und wir haben von unserem Curriculum aus ist vorgesehen, dass wir zwei begleitende Kolloquien haben, was total super ist, dass es das gibt. Trotzdem hat es auch auf jeden Fall teilweise den Druck erhöht darauf, was ich leisten muss in dieser Arbeit. Also wenn ich in diesem Kolloquium saß und die Profin sagt, naja, sie brauchen erst anzumelden, wenn sie alle ihre Daten erhoben haben. Vorher brauchen sie nicht anzumelden und damit eigentlich schon mir das Gefühl vermittelt hat, dass die eigentliche Bearbeitungszeit nicht die Zeit ist, die man wirklich dafür braucht. Also, dass die vorgeschriebenen 5 Monate eigentlich das, was erwartet wird von mir, nicht abdecken kann. So, dass ich mehr Zeit daran investieren muss. Also, dass da schon ziemlich viel aufgebaut wird, was eigentlich nachher da rauskommen soll. Das hat auf jeden Fall den Druck erhöht und das hat es für mich auch unheimlich schwierig gemacht, dann die weiteren Schritte in der Arbeit anzugehen.
Schätzt du es als Herausforderung für deinen inneren Schweinehund ein, die Abschlussarbeit anzugehen? Ja. Der innere Schweinehund, den hat wohl jeder so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, das ist kann ein richtiges Problem werden, dass man sich da ständig motivieren muss, dran zu bleiben, an der größeren Sache zu arbeiten und zwischendrin vielleicht kaum irgendwelche Rückkopplung zu haben. Das heißt, man muss da einen langen Atem aufbringen, um sich da durchzubeißen. Ich kann mir aber auch denken, dass manche andere Kommilitonen da ganz andere Herausforderungen haben. Das heißt, für manche ist es vielleicht schwieriger, sich da zu zügeln, zu bändigen, zu schauen, dass sie da über das reden, was sie wirklich reden wollen und nicht abschweifen oder vielleicht zu perfektionistisch und detailverliebt sind. Das kann ja auch ein Hinderungsgrund sein, warum man mit seiner Arbeit nicht so richtig vorankommt.
Also währenddessen gab es natürlich immer Perioden, wo ich keinen Bock mehr hatte oder dachte auch, ach du Scheiß, wen interessiert das überhaupt oder interessiert mich das selbst überhaupt noch, und gegen Ende habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass es mich, glaube ich, nicht mehr so interessiert, sodass ich jetzt auch meine Doktorarbeit in einem ganz anderen Bereich schreibe, aber ich konnte mich schon immer wieder ganz gut dazu aufraffen, da weiterzumachen. Also, was Motivation angeht, fand ich eher die Situation so, also es ging mir total auf den Sack, dass ich irgendwie diesen Tagesablauf hatte, also dass man irgendwie dann nur noch so mit sich selbst und dieser Arbeit beschäftigt ist. Das fand ich irgendwann schon belastend, weil man irgendwie jeden Tag nur noch überlegt, gehe ich jetzt in die Bib, sitze ich jetzt zu Hause, wo verbringe ich diese Zeit mit meiner Arbeit? Und es war irgendwie jeden Tag der gleiche Ablauf. Man hat sich irgendwie gerade noch so 1-2 Stunden freigeschafft für irgendeinen Sport oder manchmal auch Freunde, aber boah, das hat irgendwie diesen ganzen Tag so eingenommen und selbst wenn man gedacht hat, jetzt macht man was anderes, hat man immer nur daran gedacht. Das fand ich sehr belastend, einfach diese Routine zu haben, dann monatelang immer den gleichen Ablauf zu haben. Tatsächlich, dass ich viel gedacht habe, andere machen viel mehr und ich bin eigentlich recht wenig in der BIP und manchmal gefühlt nur 3-4 Stunden am Tag dran gesessen und gedacht, ach du Scheiße, andere Leute arbeiten 8-Stunden-Tage und ich kriege hier nicht mal 3-4 Stunden hin. Mhm. Das weiß ich nicht. Das fand ich schon frustrierend.
Zunächst hatte ich so, also mein Traum war es am Anfang eigentlich, an der Uni zu bleiben und zu lernen. Und inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Mhm. Also inzwischen finde ich das eigentlich mit am unattraktivsten. Auch wenn das Arbeiten an sich, das inhaltliche Arbeiten eigentlich schön gewesen wäre und selbst Inhalte zu entwickeln für die Studenten auch cool gewesen wäre und kreativ zu sein einfach. Die Motivation, genau, ist einfach dieses Abschließen einfach von diesem Kapitel, so scheiße es auch war, im Nachhinein. Aber
ob ich studiert habe, ich hatte große Lust, mich mit geisteswissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das hat irgendwie schon in meiner späten Jugend angefangen, dass mir diese Fächer in der Schule schon angefangen haben, tatsächlich irgendwann auch Spaß zu machen. Das war lange Zeit nicht so war, aber gegen Ende der Schulzeit hin dann doch. Und ich tatsächlich auch gemerkt habe, dass das sich mit Themen überlappt, die mich privat interessieren, die ich auch mit Freunden besprochen habe. Und dass ich da dann am ehesten auch eine Relevanz von gesehen hat, von diesen Schulfächern, die man hatte, weil sie mit mir persönlich was zu tun haben. Genau, und dann hatte ich einfach für mich, hat es irgendwie die logische Schlussfolgerung davon, dass ich dann das einfach auch studiere. Weil mir natürlich selbst auch nichts Besseres eingefallen wäre, was ich jetzt hätte arbeiten wollen. Ich hatte auch überhaupt keine Lust zu arbeiten. Ja.
Von der Erscheinung her, von außen gesehen, sieht die Universität eigentlich ganz idyllisch aus. Wenn ich versuchen würde, typische Aufnahmen von der Uni zu machen, kämen wahrscheinlich solche Bilder zustande. Ein grüner Rasen mit jungen Leuten, die herumliegen und sich unterhalten oder lesen. Dazwischen auf den Wegen gehen andere zielstrebig, aber ohne besondere Eile, zu den verschiedenen Gebäuden, wahrscheinlich zu irgendwelchen Hörsälen oder Bibliotheken. Oder aber in einem etwas kahlen Raum sitzen dieselbe Art selbstbewusst und überlegen aussehender junger Leute, entspannt an einem Kreis von Tischen. Sie hören zu, wie einige diskutieren, notieren sich gelegentlich etwas und je nach Lust und Laune stehen sie auf und gehen. Dann das andere Bild. Der eng gezogene, rauchige Lichtkreis einer Schreibtischlampe, irgendwann, lange nach Mitternacht, darin der überquellende Aschenbecher, die Kaffeetasse mit den unzähligen, eingetrockneten Kaffeekreisen auf der Untertasse und dazwischen ein Chaos von aufgeschlagenen Büchern, Karteikarten und Notizzetteln. Und dazu das Bild vom Aufstehen am nächsten Tag nach 12. Selbst das immer wieder gezeigte Schreckensbild vom völlig überfüllten Riesenhörsaal, wo die Zuhörer und Zuhörerinnen sogar auf Treppen und auf dem Boden dicht gedrängt sitzen, sieht von außen auch gar nicht so schrecklich aus. Eigentlich machen die Leute einen ganz lockeren und sicheren Eindruck, schauen interessiert oder skeptisch drein und schließlich weiß man ja, dass sie da freiwillig sitzen in der Erwartung, etwas Interessantes zu lernen. Bei diesen Bildern stellt sich die Frage, weshalb das Gerede von der Uni-Angst?
Das danach, also das hat sich ja auch erst entwickelt. Das war ja nicht so, dass ich studiert habe und da schon finanziell abgesichert war, sondern dadurch, dass ich die Thesis nicht geschrieben habe, habe ich mir finanziell halt so eine Basis jetzt gesucht und aufgebaut. Jetzt habe ich die Basis und jetzt bin ich erst in so einer Position, wo ich gechillt vielleicht dran gehen könnte, aber es natürlich jetzt auch wieder eine Weile her ist, dass ich mal am Schreibtisch saß und so auf diese Weise gearbeitet habe. Das ist jetzt gerade das Hindernis. Und ich dachte auch gerade eben, warum soll ich die Arbeit noch fertig schreiben? Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit dran an den Erwartungen von den Leuten um mich herum. Einmal meinen Freunden, die sagen, es wäre super sinnlos, wenn du das jetzt nicht zu Ende bringst. Es macht sich auch nicht gut im Lebenslauf, wenn du das nicht zu Ende bringst. Und die Erwartungen natürlich auch von meinen Eltern oder von der Familie, die sich auch denken, was macht die Alte seit, ich weiß nicht wie viel Semestern? Team sollte doch jetzt so langsam fertig sein. Genau, also das hängt natürlich mit dran, aber ich muss das so ein bisschen die ganze Zeit so ausgrenzen und mir selbst halt überlegen, wie oder warum ich das jetzt eigentlich noch zu Ende bringen will oder muss oder soll. Als ich dann mit dem Studium angefangen habe, war noch so in meinem Kopf das, was von der Schule eingetrichtert wurde, nämlich man muss studiert haben, wenn man Abitur gemacht hat, weil sonst kriegt man keinen gut bezahlten Job. Und wenn man ein Studium hat, ist man quasi abgesichert für die Zukunft und man findet auf jeden Fall irgendeinen Job, der viel besser ist, als wenn man nicht studiert. Und das war so ein Fehlglaube einfach, der uns da eingetrichtert wurde und den ich im Nachhinein sehr bereue. Nee, keine Ahnung, also es klingt so, als wäre es Jahrhunderte her,
aber... Das klingt, als ich angefangen habe.
Also wie viele Generationen von Studierenden jetzt schon durch die Unis geschwemmt sind, das versuche ich mir auch die ganze Zeit so nicht zu verinnerlichen.
Herausforderungen und Probleme, die auftreten könnten, ja. Dass alles viel zu schwer für mich ist, dass ich selber gar nicht meine Fragestellung verstehe und den Stoff, den ich analysiere, nicht verstehe. Ich glaube, zum großen Teil war das auch im Endeffekt so, aber ich glaube, es war viel weniger schlimm, als ich mir das damals gedacht habe. Mhm. Weil, ja, weiß nicht, ob es dann noch so, wie weit das noch um das Verstehen geht, ob oder dass man irgendwie eine Fragestellung präzise vorlegt und die Auseinandersetzung, die man damit führt. Ach, als ich das die gedruckte Arbeit dann nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir auch, oh Gott, das ist ja alles totaler Schrott, ey, das ist überhaupt nicht verstanden. Da muss man irgendwie nochmal ganz anders dran gehen, aber ja. Ja, das steht dann so in krasser Diskrepanz zur Note letztendlich, aber manchmal konnte man die Dozentin total leicht beeindrucken und hat irgendwie, war schon schlecht, wenn man eine 2 hatte und manchmal war es ganz anders. Also das war manchmal nicht so genau für mich abzusehen, was jetzt die Note wirklich heißen soll.
Die positiv bewerteten Eigenschaften an der Uni sind: Bescheid wissen, Durchblick haben, über der Sache stehen, alles hinterfragen und einschätzen können. Als Angstabwehrfassade zum Imponiergehabe herausgeputzt, geht das Positive, was in solchen Eigenschaften durchaus stecken kann, immer mehr verloren. Es wird nebensächlich und wird durch die Funktion ersetzt, ja nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, man erfülle die Leistungserwartungen nicht. Um die Angst vor diesen unerfüllbaren, überzogenen Erwartungen abzuwehren, tut man vielmehr so, als ob es überhaupt gar kein Problem wäre, sie zu erfüllen. Durch meine Sprache, mein Auftreten, durch mein ganzes Verhalten signalisiere ich, ich weiß Bescheid, beherrsche den Stoff genügend, um notfalls alles, was du dazu sagst, kritisch zerpflücken zu können. Fordere mich also nicht heraus. In diesem meist unbewussten Verhalten steckt die Erfahrung, dass diese Fassade von Sicherheit und Überlegenheit den anderen genügend Angst macht. Sie wagen es dann tatsächlich nicht, mich herauszufordern.
Die größte Herausforderung sehe ich darin, mich nicht ablenken zu lassen, dann einen Punkt zu setzen und den Satz einfach mal stehen zu lassen, im Wissen, dass man den im Nachhinein immer noch verändern kann. Und das Timing, also das Zeitmanagement, sich so einzuteilen, dass man am Ende einfach noch entspannt viel Zeit hat, um die Arbeit Korrektur lesen zu lassen oder auch für die ganzen Formalia, für die Form, für das Layout. Ja, das sind so die drei großen Sachen, die ich als besondere Schwierigkeit erachte.
Naja, ganz am Anfang dachte ich, die Herausforderungen werden vor allem die sein, die auch bei Hausarbeiten meistens einhergehen, so Zeitdruck und die Schwierigkeiten, bestimmte Dinge irgendwie zu strukturieren oder so. Aber da sich mein Prozess ja eigentlich fast über 2 Jahre gezogen hat und immer wieder auch Stillstand drin war und Unterbrechungen und auch negatives Feedback meiner Betreuerin, das ich mir sehr zu Herzen genommen habe, dass die größte Schwierigkeit oder die größte Herausforderung nachher darin bestand, dass überhaupt noch das überhaupt noch fertig zu machen, weil das total auf das Selbstbewusstsein auch gegangen ist und ich ganz viel an mir selbst gezweifelt habe daran, ob ich überhaupt in der Lage bin, wissenschaftlich zu arbeiten und eine solche wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Und dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, damit habe ich vorher, glaube ich, nicht gerechnet. Und das war auch meine größte Herausforderung, dann während der Arbeit dann immer wieder doch auch Motivation und Kraft zu finden, auch mir selbst zu sagen, dass ich das kann und dass ich das auch schaffen werde, das fertig zu bekommen. Ich habe das jetzt so lange studiert und das werde ich jetzt irgendwie hinkriegen. Ich habe es geschafft, es war aber auch nicht leicht.
Also ich habe eigentlich so ein bisschen auch die Schwierigkeiten, die ich vorher gesehen habe, haben sich auch ergeben. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwelche Abgaben habe, das ist ein ganz schöner innerer Kampf. Und überschrecken ist es, ich war erstaunt, wie einfach ich das Konzept schreiben konnte. Das war super easy, es war gar kein Problem. Aber dann mich zu motivieren beim Schreibteil war teilweise sehr schwierig. Ich hatte Schwierigkeiten, glaube ich, einen Schnitt beim Lesen zu machen. Ich hätte wahrscheinlich immer weiter lesen können. Und ich hatte Schwierigkeiten, irgendwann zu sagen, jetzt reicht's und jetzt schreibe ich es halt einfach. Weil ich immer dachte, so kann ich das eigentlich nicht schreiben, weil da fehlt noch das und das. Und wenn ich jetzt das so schreibe, dann fehlt aber noch dieses Jahr. Und dann zu sagen, ja gut, dann fehlt's halt und ich schreibe jetzt trotzdem rund. Das war eine große Herausforderung.
Naja, Herausforderung. Ich sehe schon, dass verschiedene Faktoren für eine Abschlussarbeit wichtig sind. Zum einen zeigt man ja als Student, dass man sich in einem Feld auskennt, Bescheid weiß und fachlich einfach die Sachen drauf hat. Und des Weiteren zeigt man vielleicht auch, dass man wissenschaftlich arbeiten kann. Das heißt, dass man ein Thema auch wirklich ergründen kann, so dass da erstmal nichts weiter dazu zu sagen ist, sondern dass man sagen kann, ja, so ist die Lage. Das heißt, dass das formal wissenschaftlich auch korrekt aufgearbeitet ist und man was mit dem Ergebnis anfangen kann. Ja, und als weiteren Punkt sehe ich ganz klar, dass man sich gegen eine Gängelung durch die Verwaltung durchsetzen konnte. Das heißt, dass man Formulare ausfüllen kann und Fristen zur Abgabe einhält und also Sachen machen kann und es hinkriegt. Und das beweist man auch dadurch, dass man so eine Abschlussarbeit macht.
Okay, die größte Krux für mich ist eigentlich, mich darauf einzulassen und die Abschlussarbeit so hoch zu priorisieren, dass ich alles andere links liegen lasse. Also vor allem so meine sozialen Kreise, meine Energie, dass ich dann damit so haushalte, dass das halt wirklich die erste Priorität ist. Mhm. Das ist für mich das Schwierigste daran. Weniger das Inhaltliche, weniger, ich weiß nicht, weniger irgendwie die Themenfindung oder Sonstiges, sondern ja, dass ich mir bewusst mache, dass ich das so sehr brauche, dass ich mir dafür so viel Zeit und Energie freischaufel.
Diejenigen Studierenden aber, die besondere Schwierigkeiten mit dem Studium hatten und dabei nicht gelernt haben, sich gegen die Unisituation zu wehren, die werden zuletzt durch die Prüfungsangst aus der Bahn geworfen. Diese Angst haben in Wirklichkeit alle. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob man sie hat oder nicht. Und genau in dieser zugespitzten Extremsituation zeigt sich, wofür die Universität unabhängig vom einzelnen Fachinhalt qualifizieren soll, warum die Einstellung zum Erfolg das Trennkriterium ist, an dem sich entscheidet, ob das Studium zum Erlebnis des Scheiterns oder zum Schlüssel für einen gehobenen gesellschaftlichen Status wird. Die fächerübergreifende Untersuchung von akademischen Prüfungen hat nämlich ergeben, dasjenige Verhalten, das in der Prüfung Erfolg brachte, war im Großen und Ganzen gekennzeichnet durch selbstsicheres, optimistisches, anspruchsvolles Auftreten. Wir können daher davon ausgehen, dass dieses Verhalten genau das war, was die Prüfer von den Prüfungskandidaten erwartet haben. Die Prüfung wirkt wie eine Probe auf ein späteres Interaktionsverhalten. Nimmt man die vor der Prüfung von der Mehrheit der Studenten erlebte Angst hinzu, dann stellt sich Folgendes heraus. Gefordert wird nicht, dass die Prüfungskandidaten Angst zeigen, dass sie sich gleichsam am Boden zerstört den Prüfern unterwerfen, sondern im Gegenteil. Vielleicht vor der Prüfung Angst haben, diese aber überwunden haben, wenn sie in der Prüfung sind, beziehungsweise demonstrieren oder zumindest den Eindruck erwecken können, dass sie die Angst überwunden haben.
Ich glaube, so eine Arbeit darf eigentlich nur viel kleinteiliger funktionieren, als ich das damals vorhatte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt große Theorie auffahren und noch viel mehr als die Fragestellung erklären und zeigen, dass ich in was weiß ich allem bewandert bin. Ich glaube, man muss sich, wenn man sowas schreibt, noch viel mehr bewusst machen, dass das nur ein sehr kleiner Teil von der Frage sein kann. Also eine sehr kleinteilige Frage, die was sehr Spezielles analysiert. Das ist einfach nur, um zu zeigen, dass man die Fragestellung oder die Methoden oder die Vorangehensweise des jeweiligen Faches versteht. Also, ja. Und ich glaube, auf der einen Seite ist es vielleicht frustrierend, das so zu machen, weil man irgendwie auch versucht, nochmal Leidenschaft für sein Thema zu zeigen und sich selbst zu zeigen, dass einem das Fach, was man studiert hat, auch persönlich wichtig ist. Auf der anderen Seite erleichtert es einem, glaube ich, auch die Vorgehensweise, wenn man ganz klar weiß, was man fragt und welchen Bereich man bearbeitet und dass eben die Antworten, die man findet, auch nicht die großen Antworten auf das Leben sein werden. Mhm. Also bei mir fand ich das besonders problematisch, weil es eben eine philosophische Arbeit war und ja, ich da sehr schnell vom Hölzchen aufs Klötzchen gekommen bin und hatte das Gefühl, ich muss jetzt erst, was weiß ich, die ganz großen Fragen beantworten können, bevor ich überhaupt auch so spezifischere Fragen beantworten kann.
Also eine Abschlussarbeit bedeutet in dem Fall nicht, dass man etwas genuin Neues irgendwie erschaffen muss, sondern eigentlich ist es dazu da, zu zeigen, dass man nach einem Studium in der Lage ist, einen wissenschaftlichen Text zu schreiben in einer vorgegebenen Zeit und mit einem vorgegebenen Umfang, den man leisten muss. Nicht mehr und nicht weniger.
Also ich finde, dass die Arbeit auf jeden Fall im Verhältnis steht zum Studium, da man ja zum einen einen Teilaspekt von dem Fachlichen sozusagen aufgreift und wissenschaftlich aufarbeitet. Aber darüber hinaus geht es ja vielmehr so um die Methodik, um Zeitmanagement, um Strukturen, die man sich selber schaffen muss. Und so gesehen ist die Masterarbeit, finde ich, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, einfach zu demonstrieren, was man gelernt hat. Und auch wenn ich das nicht gerne mache, ist es doch gleichzeitig eine Herausforderung, an der ich immer noch wachsen kann. Also spätestens dann kann ich nochmal mich und meine Arbeitsweise neu einschätzen lernen und kennenlernen vor allem.
Also man muss sich auf jeden Fall selbst organisieren. Man muss halt eine eigene wissenschaftliche Arbeit schreiben mit allem, was dazugehört. Man muss sich ein Thema einarbeiten können, man muss sich begrenzen können, man muss den eigenen Prozess auch einigermaßen kritisch und irgendwie beobachten. Also guckt, wo steht man gerade, wo will man eigentlich hin. Und man muss auf jeden Fall auch fähig sein, zuzugeben, wann man sich verrannt hat. Und auch ist natürlich dann sehr lieb gewonnen, die Seiten, die man da geschrieben hat. Und wenn man dann Kritik bekommt, dann muss man vielleicht was streichen oder was umändern. Das kann natürlich wehtun. Aber da muss man halt möglichst, glaube ich, wieder weit aus dem Wald heraustreten, sozusagen, damit man den Überblick nicht verliert. Und man muss sich strukturieren können. Man muss den Willen haben, es durchzuziehen auch. Also, ja, die schreibt niemand, also die muss man selber schreiben, so, ne?
Naja, das sind bestimmt die drei Sachen. Dass man fachlich was kann, also sich in einem Fachgebiet auskennt und den Stand der Forschung weiß, und zu einem beliebigen Thema aus dem Fach auch das realistisch einschätzen kann und was dazu sagen kann. Ja, außerdem muss man ja auch ein bisschen zeigen, dass man da eine Arbeit schreiben kann, die auch von jemand gelesen werden kann. Das heißt, die Mindeststandards genügt, was jetzt wissenschaftliches Arbeiten angeht. Ja, wissenschaftliches Arbeiten, also dass man je nach Fach, das ist ja auch ein bisschen unterschiedlich, genau die Methoden anwendet, die notwendig sind, um zu auch korrekten Ergebnissen zu kommen.
Meine Professorin hat damals kurz vor dem möglichen Beginn der Abschlussarbeit, also als die Phase kam, wo wir eigentlich alle Fächer hinter uns gebracht hatten, alle Scheine gesammelt hatten, gesagt, sie müssen argumentieren, warum ihre Arbeit die Welt verändert.
Okay, das hat mich nur ein bisschen unter Druck gesetzt. Das hat mich natürlich sofort in die Ziellinie geschickt. Man muss vor allem realisieren, dass sie auf gar keinen Fall die Welt verändern wird und mit diesem Wissen auch leben können. Obwohl man halt so Monate seines Lebens da reinsteckt und dass man trotzdem weiß, okay, die Arbeit, die wird sich vielleicht gar nicht mal jemand durchlesen, außer deinem Prüfer.
Wenn es gut läuft.
Und du rechtzeitig abgegeben hast. genau. Und dass du halt trotzdem das für dich so wichtig aufstellst, dass du sie ja trotzdem schreibst, obwohl du weißt, dass sie vielleicht nicht die Welt verändern wird. Also definitiv nicht die Welt verändern wird.
Also im Nachhinein, ich glaube, ich bin noch zu nah dran, um das jetzt im Nachhinein beurteilen zu können, aber auf jeden Fall, das hat schon eigentlich viel mit meinem weiteren Leben zu tun, weil das mich auch, oder wenn ich jetzt die Ausbildung zum Psychoanalytiker irgendwann mache, nach dem Master, also es dauert ja alles noch, aber das ist ja so mein Plan, und das war auch eine psychoanalytische Arbeit und da wird mir das schon nochmal begegnen auf jeden Fall und da werde ich wahrscheinlich dann anknüpfen können. Hatte auch mal überlegt, die Idee gehabt, da eine Masterarbeit irgendwie draus zu machen, aber das waren nur so Gedanken. Die wird mich schon in der einen oder anderen Weise das wahrscheinlich schon auch weiter begleiten, das Thema.
Wahrscheinlich oder hoffentlich eröffnen sich durch den Abschluss neue Möglichkeiten und Wege, Herausforderungen übernehmen zu können und vor allem Verantwortung tragen zu dürfen, die sich wahrscheinlich eben nicht eröffnen würden, wenn man keinen Abschluss hat. Aber das ist wahrscheinlich total berufsfeldabhängig und trifft auch nicht auf alle Bereiche zu. Ja, und auch persönlich gesehen kann man nur daran wachsen. Und wachsen ist immer was Gutes.
Ja, die Arbeit, naja, natürlich ist ein Studienabschluss schon ein entscheidender Punkt, was jetzt eine Lebensgeschichte, eine Historie angeht. Ich sag mal, zum einen vielleicht eine Frage der Persönlichkeitsentwicklung, dass man da was schafft und was zusammenbekommt und danach auch weitergehen kann. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass wenn man nachher andere Sachen machen will, also irgendwie im Beruf erfolgreich sein will oder vorankommen will, dass das manchmal nur geht. Also manche Dinge gehen nur, wenn man da entsprechend auch Abschlussarbeiten vorweisen kann. Das heißt nicht, dass man nichts anderes machen könnte, aber bestimmte Wege sind einem ohne abgeschlossenes Studium verwehrt. Ja, muss man so feststellen, das ist hier so in Deutschland.
Ich glaube, bei mir war ganz lange auch der Leidensdruck einfach so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt zu Ende bringen, ich muss das jetzt irgendwie fertig machen, weil ich nicht mehr in dieser Lage sein will. Ich will, dass das vorbei ist und ich mich auch ganz lange geweigert habe, eigentlich mein Leben danach zu planen. Ich immer gesagt habe, ich werde eh nicht fertig, ich werde das eh nicht schaffen, ich werde eh nochmal verlängern und erst als dann für mich irgendwie so absehbar war, dass es auf jeden Fall ein Ende nehmen wird, habe ich mir ein Ticket gekauft für ein Festival und ab dann ging es auch alles viel einfacher. Und tatsächlich hatte ich die letzten 2-3 Wochen die beste Laune in dieser ganzen Zeit, weil ich wusste, dann wird es zu Ende gehen. Und das war auf jeden Fall, dieses Plan danach war für mich dann eine große Motivation.
War ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Hat mich sehr stolz gemacht und hat mich gefreut. Also, ja, hab mir auch so ein Exemplar ausgedruckt, steht bei mir im Zimmer. Schon cool, wenn ich da drauf gucke, denke ich schon, geil, du hast gerockt.
Ähnlich wie ich bei der Abschlussarbeit schon dachte, ist es schön, sich so eine längere Zeit mit einem Thema zu befassen, habe ich auch, glaube ich, schon lange Zeit im Studium so eine Doktorarbeit total romantisiert und dachte, oh, wie cool es ist, sich ein Jahr, also ein paar Jahre lang mit was auseinanderzusetzen, was einen interessiert, wo man sich dran abarbeiten kann, wo man sich dran weiterentwickeln kann. Ich glaube, in meinem Kopf war immer so eine Vorstellung von so einem Mönch, der irgendwie die ganze Zeit in seinem Kloster vor so alten Manuskripten hängt und ganz bedächtig seine Welt überdenkt oder so.
Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie symptomatisch für den Bereich, also für die Geisteswissenschaft, dass es nicht nur darum geht, dass du irgendeine Leistung erbringst, sondern dass du halt auch für dich irgendwie etwas bewirken willst oder ergründen willst.
Ja.
An dem Stoff eigentlich auch heranwächst quasi. Ja.
Also, es gibt verschiedene Techniken, jetzt konkret zum Schreiben. Also ich muss sagen, man hat sich für verschiedene Sachen anders motiviert, ob man jetzt eine Phase hat, wo man mehr gelesen hat oder wo man geschrieben hat. Beim Schreiben hat mir tatsächlich Musik geholfen. Also klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber währenddessen habe ich einfach immer Mozart angemacht. Oh Gott. Das war jetzt ganz natürlich. Einfach aus mir rausgebrochen.
Für die anderen Phasen?
Für die anderen Phasen.
Fuck.
Wie habe ich mich motiviert bei Problemen? Ich habe über einen Tag lang nichts gemacht. Das hat, glaube ich, meistens am besten gehofft. Ja, okay, wenn ich jetzt 1-2 Stunden dran saß und gemerkt habe, da geht überhaupt nichts. Macht? Gute Frage.
Prokrastinieren.
Ja, geschoben. Snickers geholt, Kaffee getrunken.
Irgendwas im Internet
zu suchen. Zigarette geraucht, dann war es noch viel schlimmer. Da hatte ich jetzt, glaube ich, keine so klugen Techniken.
Also mir hat es geholfen, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, immer noch so, dass ich sehr lange nichts mache und mich nicht so gut motivieren kann oder beziehungsweise nicht, für mich nicht viel mache, außer zu lesen, zu schauen, wie die Arbeit strukturiert sein kann. Aber für mich ist es noch nicht so die eigentliche Arbeit. Für mich fängt eigentlich die Arbeit erst an, wenn ich anfange zu schreiben. Und bei mir dauert es leider sehr lange, bis ich in diese Phase komme. Aber zum Beispiel die Bachelorarbeit habe ich damals in einem Monat runtergeschrieben. Obwohl die empirisch war und ich auch so einen Datenkorpus analysiert habe und das auch super lange gedauert hat, diesen dann überhaupt zu erarbeiten. Und da habe ich mich damit motiviert, dass die Zeit bis zur Abgabe halt nicht mehr so lange war und ich auch fertig sein wollte. Wobei ich hinzufügen muss, dass ich die Frist damals nicht offiziell hatte, sondern ich habe die Bachelorarbeit im Grunde erst angemeldet, als ich sie schon fast abgeben konnte. Weil ich wusste, dass ich, also ich wollte mir nicht noch den Druck von dem Prüfungsamt geben, weil ich mir den Druck halt selbst gemacht habe. Ja, ich wusste, dass so ein bisschen der Abschluss an sich so auf der Kippe stand, dass wenn ich nicht diese Abschlussarbeit schreibe, dass ich gar keinen Abschluss habe und quasi wieder auf dem Stand bin von Abitur. Also ja, irgendwie war das, war da der Druck irgendwie größer. Genau. Und die Motivation war ein bisschen auch, dass ich mich so abgekapselt hatte von allen und allem, dass ich wusste, dass nach dieser Phase ich wieder voll rein...
Doch was passiert nach dieser Phase? Wolf Wagner hat auch einen Beitrag dazu geschrieben, zu Unikommunikation und ihre Folgen. Diese sachlich distanzierte Art zu reden, mit der die Blamage vermieden werden soll, erlaubt nie die Erfahrung, dass auch ohne schlimme Folgen auf ganz andere Art geredet werden kann. Die Angst vor dem klugen Gesicht und vor den projizierten Leistungserwartungen bleibt also auch dann erhalten, wenn du dich in der Unisituation eingewöhnt hast. Jede auch noch so belanglose Gesprächssituation wird so zu einer Prüfung, ob du die Erwartungen der anderen erfüllt hast. Die Angst davor, in dieser Prüfung durchzufallen, ist nur zu verständlich. Scheint es doch so, als ob das den Verlust auch noch dieser entfremdeten Kommunikationsmöglichkeiten nach sich ziehen würde. Diese sind aber, so verkrüppelt sie auch sein mögen, für das Selbstbewusstsein, die Arbeitsfähigkeit, für das psychische Wohlbefinden an der Universität zentral. Die Arbeit am Stoff allein kann kaum die notwendige Sicherheit geben. Du brauchst dazu das Gespräch. Erst recht in solchen Fächern, wo es keine fest definierten Wahrheiten gibt, sondern der größte Teil des Lernprozesses über Diskussionen und Gespräche läuft. Wer also aus der Unikommunikation herausfällt, droht auch aus der Uni insgesamt herauszufallen. Aber auch ohne solche Folgen sind Kontaktschwierigkeiten und die Anonymität der Unikommunikation bedrohlich genug. Kaum jemand kann längere Zeit ohne Anerkennung, Selbstbestätigung und Wärme leben, ohne dass sich schwere Störungen im Selbstwertgefühl und wachsende Arbeitsschwierigkeiten aus einem Gefühl der Leere und Sinnlosigkeit entwickeln. Die Kommunikationssituation in der Cafeteria oder im scheinbar lockeren Gespräch, das in Wirklichkeit als Prüfung erlebt wird, ist aber nur die abgeschwächte Folge der eigentlich dramatischen Unisituation, der wissenschaftlichen Diskussion im Seminar. Die sieht so aus. Da sitzen Leute im Kreis um einen Tisch und werfen Diskussionsbeiträge auf diesen Tisch. Sie bringen sie ein, geben ein Votum ab. Manche dieser Diskussionsbeiträge werden von anderen aufgenommen, indem sie darauf eingehen oder sich darauf beziehen. Einige wenige kommen ganz besonders gut an. Alle reden darüber, erwähnen den Beitrag. Es kommt zu einem regen Gedankenaustausch. Andere Diskussionsbeiträge bleiben unbeachtet auf dem Tisch liegen. Die sie eingebracht haben, konnten ihre Position nicht gut genug verkaufen. Von ihnen kommen daraufhin auch immer seltener und immer kürzere Diskussionsbeiträge, bis sie sich ganz zurückziehen.